RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zum Gefährlichen Gedanken. Bei Tage ist es kinderleicht, die Dinge nüchtern und unsentimental zu sehen. Nachts ist das eine ganz andere Geschichte, hat der Schriftsteller Ernest Hemingway so gesagt. Auch der Schriftsteller hat also der Nacht eine Macht über uns zugebilligt, der wir allerdings nicht hilflos ausgeliefert sind. Denn wir können ja, wie wir alle wissen, die Nacht zum Tag machen. Dr. Christopher Kaiber ist Physiker. Seit 2014 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum in Potsdam in der Abteilung für Geodäsie, also der Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. Zudem forscht er auch an der Ruhr-Universität Bochum an seinem Thema, nämlich die Veränderung der Nacht durch das künstliche Licht. Unser gefährlicher Gedanke lautet heute: Die Zukunft der Welt sollte dunkler sein.
Als die Erde angefangen hat, Leben zu haben, gab es eine helle Tag und eine dunkle Nacht. Und es war vorteilhaft für jedes Lebewesen, das konnte antizipieren, wann kommt der Tag, wann kommt der Nacht. Diese ist jetzt ganz anders mit unserer künstlichen Beleuchtung. Das hat dann ganz viele Folgen.
Herr Dr. Kaiber, Sie sind 70 Kilometer südlich von Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta aufgewachsen. Im Winter fallen dort die Temperaturen an durchschnittlich 28 Tagen unter minus 20 Grad. Wie dunkel ist es denn in einer Winternacht in Ihrer Heimat im Januar?
So, eigentlich ist es nicht so super dunkel da. Das kenne ich mich, seit ich ein Kleinkind war, weil wenn wir die Beobachtung von den Sternen gemacht als Kind in die nördliche Richtung, können wir nicht viel sehen, weil Edmonton war 70 Kilometer entfernt und hat den Himmel heller gemacht. In die südliche Richtung war besser. Heutzutage kann man immer noch die Milchstraße da von meiner Heimstadt sehen, aber ganz dunkel ist das nicht.
Und das machen tatsächlich, weil das wird ja unser Thema auch sein in unserem Gespräch, Herr Dr. Kaiber, tatsächlich machen das die Städte. Also die Städte haben dieses helle Licht.
Genau, es gibt andere Lichter, sie zum Beispiel von die Flaggen, wo die machen Ölextraktion. Es gibt auch Gewächshäuser heutzutage, ist ein größeres Problem. Aber die meisten Licht kommt von den Städten, die meisten Kunstlicht.
Jetzt reden wir mal über das Dunkel, also das Dunkel der Nacht. Mir ist bei Nachtwanderung am Stadtrand von Berlin aufgefallen, dass ich doch viel mehr sehen kann. Ich hatte zuerst gedacht, ich müsste so eine Stirnlampe mitnehmen, also so ein Headlight. Und dann fiel mir auf, nee, das brauche ich an vielen Abenden gar nicht, weil ich kann in der Dunkelheit tatsächlich doch viel mehr erkennen, als ich dachte. Ist das tatsächlich nur eine Folge davon, dass ich in der Nähe von Berlin gegangen bin? Oder ist die Nacht gar nicht so dunkel, wie wir denken?
Eigentlich so lange, dass wir einen Sterne haben, so wenn das eine sternklare Nacht ist, das bedeutet, dass wir können sehen. Und die Vergangenheit gab auf Deutsch eigentlich das Begriff sternhell anstatt sternklar. Ja? Und das bedeutet eine Nacht, wenn man sehr gut sehen kann, weil es gab so viele Sterne. Natürlich, wir haben auch der Mond, besonders in den Wintermonaten, das erhellt die Landschaft ganz viel. Das größte Problem, das wir haben bei diesen Orten, das wir dunkle Orte nennen, wenn man geht zum Beispiel zum Campingplatz oder im Wald oder so, ist, dass wir fahren da mit Auto, wir haben ein Licht an und in dem Moment, dass wir das Licht ausschalten, scheint das dunkel zu sein. Wenn wir dann sofort eine Taschenlampe anmachen, haben wir keine Chance, dann unsere Augen zu adaptieren zu diesem Licht da und dann ist quasi alles dann total dunkel. Aber wenn man lasst das, diese 30 Sekunden, und dann nach den paar Minuten, dann kann man prima sehen, auch nur durch Sternenlicht.
Also wie messen Sie denn das Dunkel? Also welche Ziffern, welche Zahlen können Sie dem Dunkel zumessen? Also zwischen, ich kann noch etwas sehen, es ist Nacht, es ist tiefste Nacht, aber ich kann trotzdem etwas sehen, wie Sie gerade gesagt haben, weil es ist sternenhell. Oder aber es ist wirklich eine stockfinstere Nacht. Wie können Sie da unterscheiden?
Ja, man kann einfach mit den Augen sehr gut das unterscheiden. Es fängt an mit dem Verlieren von der Farbesicht. Man merkt das, wenn die Dämmerung kommt, dass wir können nicht mehr so gut Farbe sehen. Bei einer Vollmondnacht im Winter kann man anfangen, ein paar Farben zu sehen. Aber auch bei einem Mond, die nicht ganz voll ist, ist das nicht mehr möglich, Farben zu sehen. So, das sind die ersten Schritte. Denn wir gehen wirklich in die Richtung so Nachtsicht. Beim Mondenlicht können wir sehr, sehr gut sehen. Wenn das kommt, dann nur zu den Galaxien, die Milchstraße, das ist dann natürlich weniger hell. Der nächste Schritt ist dann, wenn die Milchstraße am Horizont ist, das ist dann immer noch zu sehen, aber weniger Licht, als wenn die Milchstraße da ist. Und dann, falls man wirklich weit weg von der Stadt ist, wenn die Wolken kommen und bedecken die Himmel, dann kann man gar nichts sehen. Und das ist dann diese Erfahrung, dass man kann die Hand nicht von das Gesicht sehen und das ist alles Licht dann quasi für uns weg.
Das ist natürlich eigentlich eine Gruselvorstellung und da knüpft unser gefährlicher Gedanke von heute an. Die Zukunft der Welt sollte dunkler sein, haben wir jetzt gerade schon angedeutet. Sie haben gesagt, die Lichtverschmutzung, die von großen Städten ausgeht, Herr Dr. Kalber, das ist natürlich auch Ihr Forschungsgegenstand. Wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, es gibt ja keine Größe in der Natur, die sich in derart großem Umfang verändert wie der Hell-Dunkel-Rhythmus. Ist das nicht eigentlich eine Energieverschwendung? Wäre das nicht besser, wenn die Erde eigentlich durchweg gedimmt wäre?
Ja, man kann sagen, dass es gibt viele Orte in der Erde, wo wir nutzen Licht nicht so sonderlich effektiv. Und für viele Gründe wäre es sinnvoll, wenn wir werden versuchen, das ein bisschen vorsichtiger und konservativer zu gehen mit der Beleuchtung.
Jetzt gucken wir uns an, das hellste ist ein Sommertag wolkenlos. Ist das das hellste Licht, was ich sehen kann? Oder ist das auch wieder von meinem geografischen Standort abhängig? Also ist beispielsweise ein heller, wolkenloser Sommertag in Berlin weniger hell, als wenn ich meinetwegen in der Sahara stehe?
Ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ich würde sagen, es gibt Orte auf der Erde, wo, wenn es bewölkt ist nachts, dass die wäre heller als die Spätteil von Dämmerung. Das ist klar.
Gibt es denn sowas, wenn wir jetzt sagen, wie wir es vorhin am Beispiel von Edmonton besprochen haben, wie wir es aber auch am Beispiel von großen Städten in Deutschland natürlich besprechen können, dass die Lichtverschmutzung da ist, dass also die Nacht viel heller ist als, und das ist jetzt die Frage, als welche Nacht denn? Gibt es sowas wie eine natürliche Nacht, ein natürliches Dunkel, ein naturbelassenes Dunkel?
Das gibt es schon, allerdings, das ist sehr variabel. Aufhand von, wie ich gesagt habe vorher, dass die Milchstraße ist manchmal am Horizont, manchmal oben. Und es gibt auch diese Glühe von unserer Atmosphäre selber. Die hohe Atmosphäre in der Nacht glüht. Das ist nicht nur der Polarlicht, sondern auch über den ganzen Welt gibt es ein bisschen Licht von der hohen Atmosphäre, auch spät in der Nacht. Und diese zwei Dinge sind dann ein bisschen variabel. Das bedeutet, dass man könnte einen Unterschied zwischen bis Faktor 5 oder so heller oder dunkler haben anhand von diesen zwei Faktoren.
Licht ist ein wichtiger Zeitgeber für uns. Wir haben es vorhin besprochen, dass unsere Stimmung, wenn man das Hemingway-Zitat nochmal zur Hand nimmt, unsere Stimmung ist abhängig von der Art von Licht, die auf uns einwirkt. Wie genau ist das eigentlich untersucht, Herr Dr. Kalber?
Als die Erde angefangen hat, Leben zu haben, gab es eine helle Tag und eine dunkle Nacht. Und es war vorteilhaft für jedes Lebewesen, das könnte antizipieren, wann kommt der Tag, wann kommt der Nacht, weil zum Beispiel für Bakterien, das ist besser, wenn die dividieren von einer Zelle ins zwei in der Nacht. So, wenn die können antizipieren, wann kommt der Nacht, das ist ein Vorteil. Es geht auch so zum Beispiel für Tiere. Wenn die haben Fürst für Räubtiere, vielleicht die wollen in ihre Heim zurückstecken, bevor der Nacht kommt. Oder wenn die Nachtaktive sind und kriecheln da am Boden, die wollen vielleicht in ihre Versteck gehen, bevor der Tag kommt. Auch bei den Pflanzen ist das ein Vorteil, wenn die wissen, wann kommt der Sommer, wann kommt der Winter. So, es gab hunderte von Millionen von Jahren, während das Leben auf der Erde hatten eine Lichtsituation, das die erwarten könnte. Es wird Tag hell, dunkel nachts und es gibt eine Änderung in die Tage, für wie viel Licht man hat. Diese ist jetzt ganz anders mit unserer künstlichen Beleuchtung und das hat dann ganz viele Folgen. Wenn ich nehme einen Schnitt zurück und rede aber wieder auf der Nacht und ich habe gesagt, was für ein Räubtiere. Wir Menschen haben natürlich auch ein bisschen Angst vor Räubtieren, obwohl wir gut sehen nachts kann. Wir können nicht so gut sehen wie zum Beispiel eine große Katze. Ich denke, auf diesen Grund haben wir durch die Evolution ein bisschen Furcht entwickelt für die Dunkelheit und besonders für die Nacht.
Und tatsächlich ist es aber so, dass wir ja Möglichkeiten, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Dr. Kalber, wir haben ja Möglichkeiten gefunden, den Tag zu verlängern. Aber was hat das für Konsequenzen, wenn ich jetzt zum Beispiel, also alle Sachen, die mich umgeben, mein Telefon, also mein Handy, natürlich der Computer, der Fernseher, alles Lichtquellen, die mir ja sagen, es ist gleichgültig, ob es wie dunkel es ist, du kannst ja trotzdem was sehen. Aber was für Konsequenzen hat das auf mich als Naturgeschöpf, das ich ja auch bin?
Ja, das hat ein Problem. Es ist nicht nur der Nacht, sondern auch der Tag. Wir sitzen jetzt im Studio. Es ist hier nicht so hell wie ein Tag, wenn man wohnt auf dem Land, so draußen. Ja? Das bedeutet, unser Körper erfährt nicht den richtigen Tag. Und dann wir gehen nach Hause und haben alle Lichter an, gucken auf unsere Handys oder Laptops und haben dann auch keine richtige Nacht. Und das bedeutet, unser Körper versteht nicht, was ist eigentlich jetzt die Uhrzeit? Eine Folge davon ist, dass für viele Leute, besonders die, die Längsschläfer sind, die Körper sagt nicht, es ist jetzt Zeit für Bett. Die bleiben dann viel später wach, gehen spät ins Bett, aber wir alle haben diesen Klingel, die Wecker, weckt uns auf. Und das geht zum Richtung Schlafmangel und Schlafdefizit. Dieses Problem ist besonders groß, wie ich gesagt habe, bei den sogenannten Eule, die Langschläfer, weil die von Körper her würden gern ein bisschen später ins Bett gehen. Aber wenn die Körper weiß nicht, wann es Zeit ins Bett zu gehen, das kann dann zu ganz spät gehen.
Aber sind Sie nicht als jemand, der sehr früh schon, ich glaube als Jugendlicher, die Faszination für die Sterne und die Beobachtung der Sterne entdeckt hat, sind Sie da nicht zwangsläufig eine Eule, weil Sie ja abwarten müssen, bis es dunkel ist, damit Sie die Sterne sehen konnten?
Ja, ich war immer von der Natur eine Eule. Meine Eltern haben immer den Witz gemacht, als ich sehr klein war, dass ich sollte irgendeine Arbeit aussuchen, das hat eine Nacht- oder Schichtarbeit oder so Polizisten oder sowas. So. Ich bin irgendwie durch die Natur in die richtige Richtung gegangen. Kann man sagen.
Jetzt heißt unser gefährlicher Gedanke, die Zukunft der Welt sollte dunkler sein. Ist denn, ich denke immer daran, dass Sie da tatsächlich in der, Alberta ist ja kein, wer weiß wie, bewohnter Landesteil von Kanada, wie in Kanada überhaupt so sehr wenig Leute wohnen. Und trotzdem haben Sie gesagt, in Edmonton gab es schon eine Lichtverschmutzung. Ist es denn denkbar, dass man eine Stadt abdunkelt, ohne dass die Leute sagen, was ist denn jetzt los? Jetzt gehen wir ja in der Zeit zurück oder jetzt ist es bei kriegerisch, weil Deutsche kennen das, die Verdunklung nur als Reaktion auf den Bombenkrieg.
Ja, das ist richtig. Man hat erstmal diese Reaktion, wenn man hört, dass es sollte dunkler werden. Das bedeutet aber nicht, dass das sollte dunkel werden. Ja? Niemand sagt, dass wir sollen nur Sternenlicht haben innerhalb einer Stadt. Die Frage ist, warum ist das der Fall, dass wir manchmal nicht so gut innerhalb einer Stadt sehen kann, obwohl es gibt ganz viele Licht. Wenn man geht in Tiergarten in Berlin zum Beispiel, in den Orten, wo es gibt keine Beleuchtung, würde man merken, dass man kann sehr gut sehen. Aber wenn man kommt raus und ist auf die Straße, dann merkt man, dass in manche Orte sieht man nicht gut aus. Und das Problem da ist der große Kontrast zwischen die beleuchtete Stelle und die unbeleuchtete Stelle und besonders diese Blendung, wenn man kann direkt in eine Leuchtmittel sehen, das ist so viel heller als die Orte, die nicht direkt beleuchtet sind, dass die Sichtsystem kann nicht so richtig reagieren darauf. Und als Schutz und zu versuchen, zu helfen, dass wir sehen, unsere Pupille wird kleiner wegen dieser Blendung und dann ist alles dunkler. Das ist besonders dann schlecht, wenn man ein bisschen älter ist und fängt an, so eine graue Stern zu kriegen. Dann ist die Blendung ein viel größeres Problem, weil wenn die Pupille klein geht und es streut durch die graue Sterne, dann sieht man sehr, sehr schlecht, obwohl das überall Beleuchtung ist. Und so, was der Ziel ist dann, dass wir haben eine eher homogene Beleuchtung in der Stadt, und mit weniger oder im Prinzip am besten ohne Blendung. Und dann mit eigentlich viel weniger Licht, als was wir nutzen heutzutage, könnten wir eigentlich besser sehen.
Mhm. Das heißt, diese Scheinwerfer, die moderne Autos haben, die ja wirklich gleißend hell sind, das ist aus Ihrer Sicht gar nicht unbedingt ein technischer Fortschritt.
Für den Fahrer in diesem Auto ist das vielleicht schön. Für die anderen Fahrer, die entgegenkommen, ist das natürlich wirklich nicht so schön. Beim Fahren auf der Landstraße, das ist eine besondere Frage. Aber man könnte die Frage stellen, warum haben wir eigentlich Straßenbeleuchtung, wenn jeder Auto trägt seine eigene Beleuchtung. Wird es nicht der Fall sein, dass wir sollen eher Beleuchtung für Leute haben, so Fußgänger und Leute auf dem Rad oder so? Und die Straßen brauchen eigentlich kein Leuchte selber, sondern es ist diesen Nutzer, die trägen kein Licht selber, die das Licht brauchen. Und wenn man so eine Idee hat, dann könnte man denken, ja, vielleicht es wäre möglich, die Stadt anders zu beleuchten als diese klassische Straßenbeleuchtung, das uns so familiär ist.
Das heißt, es gibt auch dafür, wenn ich das aus Ihren Studien, aus Ihrer Forschung richtig weiß, gibt es mittlerweile da auch Konzepte, dass man so Art Bewegungssensoren hat, dass das Licht gedimmt ist in der Stadt und sobald jemand vorbeigeht, vorbeikommt, vorbeifährt, geht das Licht wieder an. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man sowas in verschiedenen Städten unterbringen kann?
Ja, man muss, bevor man eine Licht installiert, man muss denken, was ist der Grund für diese Lichter, wer ist der Nutzer? In einer Stadt wie Berlin, wenn wir denken an Friedrichstraße oder da unter den Linden, ich war oftmals da in Berlin, 2 Uhr morgens ist viel los. Es gibt Leute, die da laufen, die nehmen der Hund Gassi gehen und so weiter. Das bedeutet, dass es sollte eigentlich rund um die Uhr beleuchtet, entweder durch die Sonne oder von einer künstlichen Beleuchtung. Wenn man geht aber zu einem Vorort von Berlin oder diesen Orten, wo es gibt die großen Villas und so weiter, ich bin ziemlich sicher, dass es gibt wirklich nichts los, eigentlich von 10 Uhr abends bis zum 5 Uhr morgens oder so. Mhm. Dann ist es denkbar, dass man könnte zum Beispiel, wie Sie erwähnt haben, ein Bewegungsmeldersystem nutzen. Die andere Dinge, das manche Städte machen, ist eigentlich die Lichter dimmen oder komplett ausschalten. Weil wenn es gibt keine Nutzer, dann gibt es keinen Bedarf für Licht eigentlich. Das ist in die deutschen Großstädte nicht häufig, dass die Lichter werden komplett ausgeschaltet. Aber in Kleinstädten in Deutschland ist das immer noch ziemlich normal. Es gibt viele Kleinstädte in Deutschland, wo die Straßenbeleuchtung nach Mitternacht oder in bestimmter Uhrzeit einfach ausgeschaltet ist. Und ich hatte die wunderbare Erfahrung, letztes Jahr in so einem Dorf zu sein, in den Herz. Und ich bin dann durch die Dorf von den Licht von die Milchstraße gelaufen. Und das war einfach eine wunderbare Erfahrung.
Jetzt geht es davon, dass es sehr interessant sein kann, in der Nacht wirklich mal die Sterne zu sehen. Welche Auswirkungen hat denn das künstliche Licht oder die Lichtverschmutzung auf andere Existenzen, also vor allen Dingen auf nachtaktive Tiere beispielsweise?
Ja, wie ich es vorher gesagt habe, die nachtaktive Tiere hatten hunderte von Millionen von Jahren zu entwickeln für die Leben in der Nacht. Und die erwarten diese Beleuchtung überhaupt nicht und dass teilweise ihre ganze Körpersystem Probleme bringt. So, wenn wir denken, die klassische Beispiele ist die Motte, die fliegt zum Feuer. Das Grund, warum die das machen, ist immer noch eine aktuelle Forschungsfrage. Es gibt Entwicklungen die letzten Zeit, um das zu verstehen. Aber was zu sehen ist, ist, dass die Motte schon seit Jahren das nicht bekämpfen kann. Ihre ganze Körper ist programmiert für eine andere Art von Beleuchtung und die fliegen dann einfach ständig ins Richtung Licht. Wenn wir Insekten haben, die fliegen rund um ein Licht, das bedeutet, dass die machen nicht, was Insekten machen soll. Zum Beispiel Nahrung suchen oder paaren oder Eier legen oder was auch immer. Die sind anstatt diesen Dinge, fliegen die rund um das Licht und verbringen ganz viel Zeit. Die sind dann in Gefahr von mancher Räubtiere wie Spinne oder Fledermäuse. Aber der Hauptpunkt ist, dass die machen nicht, was Insekten normalerweise machen und das ist dann zu ihrem Nachteil. Bei Vogel und besonders bei Zugvogel ist das auch der Fall, dass die künstliche Beleuchtung ist ein großes Problem bei der Anlocken. Weil die meisten Zugvogel, auch wenn die normalerweise tagaktive sind, machen ihre Zug bei Nacht. Und besonders, wenn es gibt schlechtes Wetter, die haben eine große Gefahr, dass die kommen in der Stadt und kollidieren oftmals mit beleuchteten Dingen wie angestrahlte Gebäude. Man merkt das eigentlich nicht, weil es gibt viele Räubtiere in der Stadt. Und wenn eine Vogel schlägt gegen ein Gebäude nachts, ist es normalerweise durch eine Katze oder Ratte oder Fuchs oder was auch immer schon weg, bevor die ersten Fußgänger kommen auf die Straße. Und so, wir merken das nicht, dass eigentlich eine ganz große Zahl von Zugvögeln sterben jedes Jahr durch unsere beleuchteten Gebäude.
Auch da wieder der gefährliche Gedanke, die Zukunft der Welt sollte dunkler sein. Wenn wir wieder zum Menschen zurückgehen, Herr Dr. Kaiber, dann ist es ja so, dass es mir so scheint, nach dem, was ich über Ihre Arbeit gelesen habe, dass wir Menschen uns eigentlich ein Eigentor geschossen haben, weil wir uns mit so vielen Geräten umgeben, die blaues Licht tatsächlich haben. Warum ist das gesünder? Warum ist es tatsächlich für mich besser, wenn ich im Halbdunkel, meinetwegen bei Kerzenschein, ein Buch lese, als wenn ich jetzt tatsächlich mein Tablet raushole und gucke, wie das Buch darauf lese. Wo ja das Licht inkludiert ist, das heißt, ich muss nicht extra Licht anschalten, ich kann es einfach so lesen.
Ja, so, wir haben früher gesprochen von dieser, wie reagiert die Körper auf das Beleuchtung? Wie weiß die Körper, ob es Tag oder Nacht ist? Es ist nicht nur in unseren Augen die Stäbchen und Zapfen, die das Licht aufnehmen, sondern es gibt eine andere Art von Zellen. Und diese Zellen sagen unser Körper, was die Uhrzeit ist. Diese Zellen reagieren am stärksten zu Blaulicht. Das bedeutet, dass wenn wir eine Rotlicht benutzen oder eher Rotlicht in der Abend, an so ein warmeres Licht, an ein kalteres Licht, obwohl wir immer noch gut sehen kann, das signalisiert unser Körper, dass es eigentlich Nacht ist, weil diese Blaulicht fehlt. Wenn wir dagegen aber so ein kalt-weißes Licht nutzen, wir können sehr, sehr gut sehen, weil unsere Stäbchen reagieren sehr stark auf das Blaulicht auch. Aber das sagt unser Körper, hey, es ist immer noch hier hell. Und auf diesem Grund ist das dann eine gute Idee, dass man versucht, wie viel wie möglich die Blaulicht wegzuhaben, spät abends. Und dann morgens, wenn man aufweckt, sollte man am besten dann so eine sehr helle, eher kaltweißes Licht nutzen, um aufzuwecken.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, dass Ihr Forschungsfeld, Ihre wissenschaftliche Richtung auch Geodäsie genannt wird, also die Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche, weil, das hat mich auch verwundert, längst noch nicht klar ist, wie sehr sich die Nacht ins Hellere verändert hat. Das haben Sie untersucht und das haben Sie nicht alleine untersucht, sondern Sie haben das das war eingebettet in ein Citizen Science Projekt. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, Herr Dr. Kaiber, warum Sie das Ergebnis oder das, was die Leute, die sich beteiligt haben, angeliefert haben, warum sie das überrascht hat.
Ja, wir können die Erde bei Nacht in unterschiedliche Arten untersuchen, wie zum Beispiel bei Satelliten. Und wir sehen durch die Satelliten, dass die meisten Orte werden heller. Das haben wir veröffentlicht in 2017. Das war etwa um 2% pro Jahr. Bei dieser anderen Beobachtung von den Bürgerwissenschaftlern, anstatt nach unten zu gucken, die schauen nach oben zu den Sternen. Und die sagen eigentlich, wie viele Sterne die sehen in dieses sogenannte Globe at Night Projekt. Die gucken an verschiedene Sternkarten und sagen, welche passt am besten zu meinem Himmel. Und wenn wir gucken an diesen Daten, was wir sehen, ist, dass Jahr für Jahr die Leute sagen, dass die können weniger Sterne sehen. Und wenn wir durch eine Analyse versuchen, das in eine Erklärung zu kriegen anhand der Zuwachs von Licht, was wir sehen, ist der Zuwachs, dass die Leute, die Sterne anschauen, geben, ist viel höher als von den Satelliten. Also die sehen eher so 10% pro Jahr Erhellung, was ein extrem rasant Zuwachs ist, besonders im Vergleich zu Satelliten. Und deswegen war es so eine große Überraschung, weil die zwei geben so eine unterschiedliche Antworten. Wir wissen nicht ganz, was der Grund ist für die Diskrepanz, aber ein Teil kann wieder diese Blaulicht sein, weil zufällig die Satelliten, die ganze Erde beobachtet jede Nacht, hat überhaupt keine Empfindung zu Blaulicht. Und das bedeutet, dass wenn wir wechseln von die Natriumdampflampen zu LED, der Satellite denkt, hey, es ist viel dunkler geworden hier, obwohl ein Mensch auf die Straße würde wahrscheinlich denken, eigentlich ist es heller geworden. Und auf diesen Grund könnte dann diese Diskrepanz erklärt werden.
Jetzt werden Sie im Herbst eine App freischalten, die heißt Nachtlichter. Was hat es damit auf sich, Herr Dr. Kaiber? Was kann diese App?
In der Nachtlichterprojekt, wir versuchen im Moment zu verstehen, wie ändert die Lichter während der Nacht. Wir haben früher gesagt, dass spätnachts brauchen wir weniger Lichter, besonders zum Beispiel bei Werbebeleuchtung, beleuchtete Schilder und Schaufenster und so weiter. Um 2 Uhr morgens, eigentlich in den meisten deutschen Staaten, ist es der Fall, dass nach 10 Uhr abends ist das tote Hose, niemand ist auf die Straße mehr. Das ist eine Zeit, wenn es macht Sinn, vielleicht die Beleuchtung, die Werbeleuchtung auszuschalten. Ins Nachtlichterprojekt dieses Jahr, wir versuchen zu verstehen, welche Lichter gehen aus um welche Uhrzeit. Und das wird uns helfen zu verstehen, warum der Himmel ändert sich während der Nacht. Es wird immer dunkler, aber auf welcher Grund, das wollen wir wissen. Und der andere ist, weil diese Nachtsatellite hat seine Beobachtung um 1:30 morgens, würden wir sehr gern versuchen zu verstehen, okay, anhand dieser Ergebnisse von ganz früh morgens, was ist eigentlich der Stand früher am Abend? Und ja, auf diesen Grund, dann rufen wir alle an. Wir wollen jeder haben, dass die mitmachen. Und man geht auf die Straße mit dieser App und kartiert, welche Art von Beleuchtung habe ich auf dieser Straße. Und dann man macht das ein zweites Mal und dann wir sehen quasi die Änderung. Bevor man das macht, gibt es natürlich ein Online-Tutorial, sodass man alles lernt, genau wie man Lichter zählt.
Jetzt würden Sie doch sagen oder würde sich doch aus dem ergeben, was Sie erforscht haben, dass sowas wie der Las Vegas Strip, wo alles umgeben ist von Leuchtreklamen oder auch der nächtlich angeschienene Kölner Dom, das sind ja aus Ihrer Sicht dann eher Fehlentwicklungen.
Ja, es ist eine interessante Frage zum Denkmal wie Kölner Dom oder andere Denkmal. Wir werden nie die Idee haben, die mit einer anderen Farbe zu streichen. Aber in der Nacht irgendwie, wir haben die Idee, dass wir könnten die beleuchten, obwohl eigentlich, als die gebaut war, die hatten nie so eine, die sahen nie so aus. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass wir haben ganz mal sehr starke Meinungen zu diesem Denkmalschutz, aber in der Nacht ist quasi der Denkmalschutz dann quasi vergessen. Eine andere Strategie für Beleuchtung von solchen Objekten, und ich rede nicht hier von Kölner Dom oder Brandenburger Tor, die sind Symbole für die Städte, wo die sehen, sondern so die normale Dorfkirche oder eine Kirche irgendwo, Kirche am Südstern zum Beispiel in Berlin. Das ist nicht ein Denkmal, das jeder geht, um zu sehen. Ja? Muss das eigentlich jede Nacht beleuchtet sein? Das ist, ich denke, eine nutzbare Frage. Und auch die Frage, muss das dann den ganzen Nacht beleuchtet sein? Es gibt die Möglichkeit, es gibt eine andere Möglichkeit, dass wir werden zum Beispiel eine Dorfkirche Wochenende strahlen und unter die Woche nicht oder an besonderen Festtagen. Der Stadt Potsdam hat so eine Art von Beleuchtung. Die meisten von den historischen Gebäuden in Potsdam sind nicht beleuchtet nachts, aber bei besonderen Tagen im Jahr sind die dann beleuchtet. Und das ist ein Weg, dass wir immer noch diese Beleuchtung haben können und darüber freuen, ohne dass wir so viel Licht nutzen. Und der andere, das ich wollte gern sagen, ist, dass wenn ein Licht jeden Nacht an ist, ist das sehr schnell alltäglich. Das bedeutet, dass wenn wir das Licht normalerweise nicht anhaben und dann aber ein besonderer Tag, wir machen das an, das wird zu Event. Die Leute werden da gehen, um das zu sehen. Wenn zum Beispiel eine Brücke jede Nacht beleuchtet ist, ja, man sieht das erste Mal, es ist schön oder so, aber sehr schnell ist das einfach total alltäglich und niemand guckt das mehr an. Und auf diesen Grund denke ich, das ist eine andere Strategie für die Verdunklung von der Stadt, dass wir könnte unsere Kulturerbe anders beleuchten und seltener beleuchten, um das eigentlich spannender zu machen.
Wissen Sie, Herr Kuiper, wann Sie am dunkelsten Ort waren, den Sie jemals erlebt haben? Also was war der dunkelste Ort, an dem Sie sich aufgehalten haben und wie bedrückend war das dann?
Nach meiner Erinnerung war die dunkelste Ort, ich war in Neuseeland auf einem Bauernhof. Und ich bin unsicher genau, wie das war, aber ich denke, das musste eine bewölkte Nacht sein, weil ich musste von einer Bauernhof zu den anderen nachts laufen und ich hatte wirklich eine große Schwierigkeit damit. Ich habe es geschafft am Ende, aber ich kann mich erinnern, dass ich könnte sehr, sehr schlecht sehen. Ich denke, das musste eine bewölkte Nacht sein, weil sonst mit dem Sternenlicht und besonders, weil ich jung war, dann hätte ich prima sehen sollen. So, ich kann diese Erinnerung von mir nur erklären anhand, dass es musste bewölkt sein.
Die Zukunft der Welt sollte dunkler sein, war unser heutiger gefährlicher Gedanke. Dieser und andere gefährliche Gedanken, den finden Sie natürlich in der App und der ARD Audiothek. Ich bedanke mich sehr bei Dr. Christopher Kuiper. Er ist Physiker, hat geforscht, forscht, ist Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum Potsdam in der Abteilung für Geodäsie, aber auch an der Ruhr-Universität Bochum mit seinem Thema der Veränderung der Nacht durch das künstliche Licht. Herr Dr. Kuiper, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
Dankeschön.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.